Ja, liebe Teilhaber unseres gemeinsamen kostbaren Glaubens, jetzt in dem dritten Thema wollen wir eingehen über die Frage Leben aus dem Glauben. Also jetzt wird es nicht mehr so kritisch so wie beim zweiten Vortrag. Einfach leben, froh leben aus dem Glauben und wie gesagt aus dem Glauben. Und das beginnt eben mit der Begegnung mit Jesus. Und wir sehen das ja so stark bei Paulus, der ein Feind Jesu war, der in dieses Licht Gottes gestellt wurde und er da zur Erde fällt und diese Stimme hört: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das ist abzulehnen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Da ist dem Paulus in aller Tragweite bewusst geworden. Jesus ruft ihn an. Er sagt, wer er ist. Wer ist Jesus? Aber wo er ihm auch klar macht, es wird dir schwer sein, gegen den Stachel auszuschlagen. Nämlich Gott gibt die Richtung an, die sollst du gehen. Du bekommst einen Auftrag. Und wenn du den Auftrag nachgehst, dann gehst du recht. Aber wenn du dich da zurückhältst, wehrst, ist das wie wenn ein Stachel in dein Fleisch geht. Du wirst nicht zur Ruhe kommen. Das ist dieses dem Weg gehorsam werden. Wer gläubig worden ist, ist in den Glaubensgehorsam eingetreten. Er ist gehorsam geworden. Und dieser Paulus hat im Römerbrief auch gesagt, das ist seine Aufgabe, dass er die Menschen in den Glaubensgehorsam führt gegenüber Jesus Christus. Er selber hat es vorgelebt. Und dieser Glaubensgehorsam, die führt ihn eben zu der entsprechenden Reaktion. Er hat das gegenüber den Juden bei seiner Verteidigungsrede so schön gesagt, in Apostelgeschichte 22, Abvers 12. Als ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Saul, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Diese Aussagen müssen wir auch genau Acht geben. Wie er aufgerufen wird: Nun, was zögerst du? Wenn wir im Glauben klar geworden sind, wir haben erkannt, der Herr ist ernst zu nehmen. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Er ist der Herr, auch für mein Leben. Und ich soll seinen Willen tun. Was zögerst du? Steh auf. Das heißt, tu jetzt, was du erkennst, und lass dich taufen. Wisst, manche sagen auch, Ich bin wiedergeboren, ich brauche mich nicht taufen lassen. Ja, die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Aber wer sich nicht taufen lässt, ist bewusst dem Herrn ungehorsam, der den Befehl ergeben hat, lass dich taufen. Das ist die große Gefahr. Auch in meinem Leben war das eine große Feststellung. In dem Moment, wo ich mich taufen habe lassen, war ich dem Herrn in diesem Punkt gehorsam. Und es war Frieden, war Freude darüber. Es wächst die Gewissheit, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann heißt es weiter, lass deine Sünden abwaschen. Wenn du dich bekehrst und den Herrn anrufst, nämlich als der, der rettet mich von Schuld und Sünde, so jemand seinen Sünden bekennt, dann ist Gott treu und gerecht, dass er alle Schuld vergibt und uns heilt von aller Ungerechtigkeit. Er nimmt hinweg, er nimmt uns ab, Schuld und Sünde. Und da sollen wir auch vertrauen dem Herrn. Aber dieses Abnehmen von unserer Schuld geschieht nur, wenn wir sie vor ihm bringen. Wenn wir uns vor ihm in aller Tiefe beugen. Und Gott tut es manchmal so, dass er durch den Geist uns erst später wieder mal aufzeigt, wo unsere Haltung im Herzen ist, wo unsere Sünden sind. Die erkennen Sünden oft später, aber in dem Augenblick, wo du sie erkennst, dann beug dich vor Gott und lass dir diese Vergebung bringen. Das ist das Wunderbare. Also nicht das, was der Teufel macht, der klagt ununterbrochen an. Der sagt, du bist doch ein Versager. Du wirst es nie zusammenbringen, dem Herrn wirklich zu dienen. Er ist der Ankläger. Auf den Ankläger brauchen wir nicht hören. Aber wie macht es der Geist? Der Geist überführt uns der Sünde. Das heißt, der Geist zeigt uns die Sünde auf und zugleich zeigt er uns, dass er uns nicht im Stich lässt dabei, sondern führt, und zwar hinüber, über die Sünde hinüber in die Vergebung. Das ist die richtige Haltung. Und das ist dann diese wunderbare Erneuerung des Menschen, dass er dann auch einen Auftrag empfangen kann. Und das ist das Nächste. Wenn jemand sich bekehrt, gläubig wird, in Glaubensgehorsam hineintritt, erfährt Vergebung der Sünden. Und dann wird er gesendet. Und das Erstaunliche war, im Haus des Cornelius bringt Petrus die Botschaft, dass in Jesus Christus Vergebung der Sünden ist. Und dem Augenblick unterbrechen die Zuhörer den Petrus und jubeln. Und erfüllt vom Heiligen Geist verkünden sie diese Großtaten Gottes in ihren Zungen. Und die Juden, die da mit waren und zuhörten, waren erstaunt und sagen, was? Auch den Heiden ist die Buße zur Vergebung gegeben. Auch die Heiden können vor Gott Vergebung finden. Das war für sie ganz ungewöhnlich. Aber wisst, das ist das Wunderbare. Gott macht uns frei von Schuld, von der Last der Sünde. Er bindet uns los von Bindungen, die uns gehalten haben. Und darum heißt es, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, der ist ganz frei. Und dieses freigemacht werden, das sollen wir vertrauen. Und bei seiner Rechtfertigung vor König Agrippa erzählt Paulus dann in anderer Form das ähnlich. Er sagt, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst, aber steh auf, stell dich auf deine Füße. Das heißt, diese Bereitschaft, jetzt will ich hören und ausführen, was Gott sagt. Ich bin Jesus, den du verfolgst, aber steh auf, steh dich auf die Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Er wird zum Diener berufen, dazu ist er erschienen, damit er Zeugnis gebe, zum Zeugen ist er bestimmt worden, ja, Zeugnis gebe für das, was er offenbart hat. Also jeder soll das, was der Herr ihm offenbart, weitergeben und damit Zeugnis geben vom Herrn und dem Herrn. Also wir sollen nie versuchen, was weiterzugeben, was wir selber gar nicht sind, gar nicht haben, gar nicht darin leben. Und das ist, meine Lieben, eine heikle Verantwortung für jeden, der den Mund aufmacht und Gott bezeugen will. Weil Gott ist sehr heikel. Er will nicht ein verlogenes Zeugnis haben. Das Zeugnis muss wahrhaftig sein, muss echt sein. Und seien wir sehr behutsam, wenn wir das Zeugnis ablegen, dass es wirklich echt ist. Nämlich, und damit Gott verherrlicht wird, wenn mit einer Lüge ist Gott nicht gedient. Aber dann heißt es hier weiter, und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Also auch nicht die Angst, ob ich angenommen oder abgelehnt werde, soll uns nicht beschäftigen. Jesus wird mich heraus erretten, auch aus heiklen Situationen. Und Paulus hat solch ein Erlebnis. In Jerusalem wird er festgenommen, ja beinahe zu Tode geschlagen. Aber das Ziel war, er soll vor dem Kaiser Zeugnis geben in Rom. Und das konnte er sich nicht aussuchen. Aber Gott hat es erreicht, dorthin zu bringen. Und zwar heißt es, wie dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott. Und diese Augen öffnen, das vollzieht Gott durch seinen Geist, damit ihnen sie geöffnet werden. Gell? Das ist jetzt das Wunderbare. Und die Auswirkung ist dann eben, dass die Menschen die Vergebung der Sünden erfahren, nachdem ihre Augen geöffnet sind und dieses Erbe mit denen, die geheiligt sind in Christus und damit treu bleiben, im Glauben geheiligt sind. Also das ist diese Begegnung mit dem Herrn. Und wer mit dem Herrn begegnet ist, soll jetzt mit dem Herrn gehen. Da wird er Jünger. Er geht jetzt mit. Die ersten Jünger, die von Johannes zu Jesus hingegangen sind, fragen, wo wohnst du, Herr? Und Jesus sagt, kommt und seht. Er nimmt sie herein. Sie dürfen bei ihm bleiben. Sie dürfen diese Mitteilung Jesu immer mehr erfahren. Die Auswirkung ist, dass sie eben daran glauben, dass er der von Gott gesandte Messias ist. Und dass sie sagen ihren Freunden wieder, wir haben den Messias gefunden und wir möchten dich dorthin führen. Und das ist oft diese Betroffenheit. Begegnung mit dem Herrn führt zum Zeugnis und zur Gemeinschaft im Glauben. Aber auch dieses vertraute Wandeln im Glauben. Ich möchte sagen, unser Glauben wird sozusagen dieses innere Geheimnis und Gewissheit, ich habe den Herrn gefunden, ich kenne den Herrn. Ich kann mich erinnern, als ich noch berufstätig war und in das Finanzamt gegangen bin, vom Bahnhof bis zum Amt, begegnete ich vielen Menschen. Und ich habe den Menschen in die Augen geschaut. Da war viel Trostlosigkeit, viel Hektik und viel Unruhe da. Und innerlich durfte ich sagen, oh, wie bin ich dankbar. Ich kenne den Herrn. Ich habe den Herrn in mir. Ich gehe mit dem Herrn zu diesen Aufgaben, zu dieser Arbeit. Das ist der große Unterschied, dieses vertraute Wandeln im Glauben. Und im Psalm 146 wird das ganz lieb ausgedrückt. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Hier wieder, ich will. Das ist eine Willensentscheidung. Nicht, ich warte, bis meine Seele anfängt, Gott zu loben. Nein, ich will den Herrn loben, und zwar mein Leben lang. Nicht einfach nur eine Zeit lang befristet. Mein Leben lang meinen Gott Lob singen. Meinen Gott im Lob singen. Ja, solange ich bin. Lasst euch nicht mit Fürsten ein, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Also mach dich nicht wieder neu zu einem Knecht von Menschen. Wie auch Paulus das sagt, ihr seid teuer erkauft worden, nämlich mit dem Blut Jesu Christi. Werdet nicht wieder Knecht von Menschen. Das kann auch Knecht in einer Gemeinde werden. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist eine falsche Unterordnung, wenn ihr euch zu Knechten von Menschen macht. Paulus ist ein Knecht Jesu Christi, nicht ein Knecht des Jakobus oder des Petrus oder so. Knecht Jesu Christi. Werdet nicht wieder Knecht. Aber das Wunderbare ist jetzt im Vers 5, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Meine Hoffnung ruht auf dem Herrn, meinem Gott. Also das ist keine bange Hoffnung, sondern ich ruhe aus in dieser Hoffnung auf den Herrn. Ich kann mein Leben auf den Herrn bauen, meinen Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was er drin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungernden Brot. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten. Schaut, das sind lauter Aussagen, der Herr tut das. Nicht, ich hoffe, dass der Herr das tut. Er tut das, das ist ein Bekennen. Und das ist unser Glaube, soll so erwachsen, so erstarken, dass wir bekennen, es ist so. Und dass wir mit dieser Gewissheit davon reden. Und das ist dieser Wandel im Glauben. Ich weiß, der Herr ist meine Rettung, mein Heil, meine Hilfe. Er wird mich führen. Und auch wenn es jetzt wo ist, wo ich nicht weiß, wie der Weg weitergeht, ich stehe jetzt an. Aber sag dir das eine, der Herr wird mich führen. Nicht? Wie es im Psalm 22 heißt, sogar durch Todesschatten hindurch und fallen links und rechts von mir die Menschen. Der Herr führt mich hindurch. Das ist dieses Vertrauen. Ganz wichtig, dass wir das aufrechterhalten. Und wer auf den Herrn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Da gebe ich Gott Ehre. Ich hatte oft so gebetet, Herr Jesus, bitte gib mir ewiges Leben. Es steht aber, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Und da bin ich überführt worden. Ich habe es Jesus doch nicht ganz zugetraut, dass er mir ewiges Leben gibt. Ja, dann reicht es auch nicht, dann geht es auch nicht. Also mein Vertrauen ist nicht auf meiner Seite, sondern bei ihm. Er hat es gesagt. Ja, Herr, so geschehe es. Und ich vertraue dir und ich sehe mich jetzt auch so, wie du sagst. Und das ist dann das Erbauende. Aber dieser Glaube führt auch zu einem sittlichen Verhalten und Antrieb, so wie wir auch schon am Ende von 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, wunderschön ausgesagt haben, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der Herr allein. Nochmals, er ist unser Gott. Und er ist der Herr allein. Wir können nicht zwei Herren dienen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das heißt eben immens wertschätzen. Er bedeutet mir alles. Lieben mit deinem ganzen Herzen, also das ganze Herz soll dabei sein mit meiner Liebe, mit deinem ganzen Seele, auch mein Seelenleben soll dabei sein. Auch das und mit meiner ganzen Kraft, mich auch der ganzen Möglichkeit, die ich habe, will ich den Herrn lieben. Nämlich diese Liebe ist immer eine Tat, nicht ein Gefühl. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Schaut, und das, solche Dinge dürfen wir nicht auslassen, damit wir sagen, aha, du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft, fertig. Nein, wie zeigt sich das? Indem du sein Gebote, sein Wort auf dem Herzen trägst. Dann zeigst du es, dass du ihn liebst. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wisst, wenn Eltern über den Glauben mit ihren Kindern reden, dann muss ein gewisser Glaube da sein. Ich kann nicht mit einem unsicheren Glauben mit meinen Kindern reden. Und die kleinen Kinder, besonders 4, 5 Jahre, die hören gerne, was du sagst, was du denkst, wo du beheimatet bist in deinem Glauben, in deiner Hoffnung. Die möchten Anteil haben an deinem Glauben. Und darum ist gut, wenn du bei jeder Gelegenheit, aber nicht andauernd, das ist auch wieder falsch, aber weißt du, so in genau solchen Momenten des Vertrautseins, des Beisammenseins. Und da brauchst du nur eine kurze Bemerkung sagen, das bleibt unvergessen bei so einem Kind. Und das ist hier gemeint, dass du das weitergibst. Ja, und wir haben ja im Johannesevangelium das eben auch ausgesagt, welche Bedeutung das hat. Johannes 24, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also unsere Liebe beweist sich darin, dass wir sein Wort bewahren, sein Wort halten, sein Wort leben, sein Wort tun. Und da wird uns auch Gott seine Liebe zeigen und offenbaren. So wie bei Jesus gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. Warum? Weil eben der Sohn den Willen des Vaters tut. Und siehe da, das Wohnen Gottes in dir wird bleibend. Gott kommt nicht als Gast zu dir. Darum gibt es auch kein Tischgebet, komm Herr Jesus und sei unser Gast. Das ist heidnisch, dieses Gebet. Jesus muss in mir wohnen und so verbleiben. Und sein Wohnen in mir ist mir abgesichert, indem ich sein Wort tue und lebe und bewahre. Und das soll uns wichtig sein. Und auch ein Salomo hat dann, nachdem er den Tempel gebaut hat, in seinem Gebet das so abgeschlossen, Kapitel 8 im 1. Könige, in Vers 59, und möge diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel, Tag für Tag, sodass alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Das wird dann zum Zeugnis. Aber diese Bitte, dass der Herr Recht verschafft. Gott wird Recht geben seinen Heiligen, seinen Auserwählten, wenn sie zu ihm flehen. Ja? Das ist ganz sicher. Aber dann heißt es, euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Schaut, das ist wieder das Wichtige. Das Herz sei ungeteilt mit dem Herrn. Nicht ein bisschen Aufmerksamkeit, sondern eine ganze. Und zwar seinen ganzen Satzungen wandelt, den ganzen Willen Gottes. Daher ist es notwendig, dass wir auch die ganze Heilige Schrift lesen, dass wir nicht einfach stehen bleiben bei Lieblingsstellen, die sozusagen ein geistliches Wellness sind, sondern wir sollen kontinuierlich lesen. Und Herr, was immer du mir sagst, will ich heute hören, auch wenn es nicht angenehm ist. Weil wenn er nur das sagen darf, was dir angenehm ist, das ist noch keine Gemeinschaft mit Gott. Und so sollen wir eben uns verhalten dem Herrn gegenüber. Und diese Liebe drückt sich eben tatsächlich aus, indem wir eben besonders auf sein Wort Acht geben. Und da gehen wir wieder auf 5. Mose Kapitel 8 zurück. Es ist erstaunlich, wie deutlich das gesagt wird. In Vers 1: Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, soll ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugesprochen hat. Das ganze Gebot befolgen, dann leben wir. Tu den Willen Gottes, dann wirst du leben. Nicht irgendwer einen anderen Weg suchen, um vor Gott zu leben, sondern das ganze Wort beachten und halten. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, durch diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Gott demütigt uns. Ja, Gott prüft uns. Das wird oft nicht einfach. Damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Denn dann weiß man, was wirklich los ist in deinem Herzen. Wie weit ist das ehrlich gemeint? Wie weit nimmst du das ernst? Wie weit ist dein Herz wirklich dabei? Damit im Herzen offenbar wird, nämlich was du da für Gedanken, wir verhalten hast. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna. Also Gott hat auch die Israeliten nicht gleich gespeist mit dem Manna. Sie hungerten, manchmal Durst, sie dürsteten, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, also von der Selbstversorgung, dass er sich selber bereitet, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das ist es. Erwarte ich in diesem Vertrauen das. Ich will von dem leben, was aus dem Willen des Herrn seinem Mund hervorgeht. Und dann wird tatsächlich aufgezählt, dass eben die Kleider nicht verrotteten und so weiter. Gott hat wunderbar für sie gesorgt. Aber Gott hat dich geprüft. Er will, dass das Herz offenbar wird. Und wie gesagt, das goldene Wiener Herz ist immer nur so lange Gold, solange es ihm heiter und gut geht. Aber wenn es dann kritisch wird, ist das goldene Wiener Herz kaputt. Und so ist es aber auch bei uns selber sehr schnell. Und das ist die große Gefahr. Und dieses Wort lieben, es wird oft gesagt in dem Psalmen, es ist ein in Gold geläutertes Wort Gottes. Und wie gesagt, dieses Wort Gottes ist zuverlässig. Es ist wahr. Wir gründen auf seiner Wahrheit. Also, und diese ganzen Haltungen, dieser Glaube als Lebenshaltung, das ist jetzt das Heikle, der soll und will gerade in Nöten durch stehen, sich durchbewahren, und so wollen wir jetzt in Habakuk das nachlesen. Da klagt der Prophet im ersten Kapitel schon: Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Vers 2. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Das kennen wir auch, gell? Wir schreien zum Herrn. Es ist Unrecht da, aber er hilft nicht. Vers 20. Bist du, Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du, nämlich den Feind, ihn eingesetzt. Und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevler schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Warum lässt Gott das zu? Das ist diese Frage immer wieder. Aber dieser Prophet hat sich nicht selber eine Antwort gegeben. Er hat dann in Kapitel 2 gesagt: Auf meine Warte will ich treten, auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, nämlich der Herr, mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Was soll ich für Antwort geben, wenn die Menschen zu mir kommen und sagen: Warum lässt Gott das zu? Der geht auf diese Warte, diese Ausschau auf Gott. Und ich warte, Herr, was gibst du mir für Antwort, dass ich es sagen kann? Und diese Antwort ist nicht einfach, nicht leicht. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Die Offenbarung eilt auf das Ende zu. Wir bekommen erst mit dem Ende die Antworten auf unsere 1000 Fragen. Wenn Christus offenbar wird und wiederkommt, wenn seine Herrlichkeit offenbar ist, da werden wir diese Antwort haben. Und auf das hin sollen wir uns ausstrecken. Und so gibt der Herr die Anweisung. Die Offenbarung geht auf das Ende zu. Und sie wird nicht trügen. Wenn sie auch verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Die Offenbarung bleibt nicht aus. Und diese Offenbarung verzögert sich oft. Wir haben oft noch keine Antwort. Aber denken wir, der Herr wird uns diese Antwort bereiten. Am Ende. Und dahin sollen wir ausharren. Und siehe, der Vermessene, also der empört ist vor Gott, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der denkt nicht auch an seine eigenen Fehler. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Er wird leben. Inmitten dieser Nöte keine Antwort, keine Offenbarung, aber er bleibt ausgestreckt. Der Herr wird mir Antwort geben und ich lasse ihm es frei, wann er mir diese Antwort gibt. Und wenn ich keine Antwort in meinem ganzen Leben bekomme, ich lasse es ihm offen. Dann bleiben wir in der rechten Haltung, nämlich aus diesem Glauben zu leben. Und so entsteht eben ein Glaube, wo eben die Hoffnung groß ist. Und das sehen wir jetzt in Jesaja Kapitel 40 dargelegt, wie diese Hoffnung auf den Herrn, Vers 27, ausgedrückt wird. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Gott, was schafft mir noch immer nicht Recht und meine Wege sind vor ihm verborgen. Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Die Baalspriester hatten einen Gott, wo der Prophet Elia sagt, vielleicht ist er müde, ist er schlafen gegangen, euer Gott. Unser Gott wird nicht müde und nicht matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er kann alles verstehen. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Gerade dem Unvermögenden gibt er Stärke genug. Wie Paulus dann sagt, seine Gnade genügt mir. Das ist das Vertrauende. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist die große Zuversicht. Sie werden nicht müde werden, sie können wandeln vor dem Herrn. Aber es ist immer die Situation, dass nicht in allem dieser Trost und diese Hilfe eingetreten ist. Wir glauben und hoffen wieder alle Hoffnung und verbleiben darin und nicht jetzt wieder konstruieren, ja, wie könnte das sein? Vergiss jedes Kontrollieren Gott gegenüber. Überlass es ihm einfach. Und in Jesaja 12 wird es bekannt, wie wunderbar es dann ist. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du hast gegen mich gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Jahwe, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied, er wurde mir zur Rettung. Das immer wieder bekennen, er ist mir Hilfe und Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündet unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf dem ganzen Erdkreis. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Gott ist groß in deiner Mitte, der in dir wohnt. Sag dir das immer wieder. Und das ist dieses Leben aus dem Glauben. Und dies wurde auch im Neuen Testament immer wieder bezeugt, wenn wir bedenken, wie eine Frau, die am Blutfluss leidet. In Matthäus Kapitel 9, Vers 20 sich verhält, wenn sie Jesus begegnet. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte sich bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Und Jesus wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Ist, wenn wir so den Herrn suchen, ihn finden wollen, ihn berühren wollen, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dir geholfen. Und du wirst diese Erfahrung der Hilfe, des Trostes Gottes machen. Und das ist das Schöne. Gott tröstet den Menschen. Er ist der Gott allen Trostes. Oder wie begegnen die Jünger im Johannesevangelium nach der Hochzeit zu Kana? In Vers 11 heißt es, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Sie haben also nicht auf den verwandelten Wein geschaut, sondern die Herrlichkeit Jesu ist offenbar. Und seine Jünger glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn. Und diese Herrlichkeit Jesu sollen wir vor Augen haben. Und dem dürfen wir begegnen, indem wir glauben, wenn Jesus redet, dass der Vater hinter ihm steht, dass letztlich der Vater durch den Sohn redet. Und so hören wir in Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dem glaubt der, den der Vater gesandt hat. Und das ist so wichtig, dass wir hinter Jesus das Wirken des Vaters sehen, glaubend erkennen. Darum wurde bei jedem Wunder der Vater im Himmel gelobt und nicht Jesus, wenn er ein Wunder tat. Und das will Gott. Aber es ist so, dass wir diesen Glauben wirklich aufrecht halten. Und wer nicht glaubt, der wird das versäumen. Und so ist das in Kapitel 3, Vers 18 schön gesagt. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und dann ist eben ausgesagt, dass der Mensch dann die Finsternis letztlich mehr liebte als das Licht. Der Mensch liebt seine tausend Fragen, seine tausend Glaubenszweifel mehr als die Wahrheit. Und das ist die Tragik. Nämlich, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Viele wollen keine wirkliche, klare Antwort bekommen, weil sonst würden sie bloßgestellt, dass sie sich selber bekehren müssten, selber sich korrigieren müssten und umändern müssten. Aber das soll uns einfach bleiben, so wie Paulus eben, wenn er die Gemeinden wieder aufsuchte und gesehen hat, wie sie gläubig wurden, Johannes Kapitel 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Letztlich werden wir vom Vater zu Jesus geführt. Der Vater hat uns zum Sohn geführt, damit dann der Sohn uns zum Vater führt. Da sehen wir wieder diese wunderbare gegenseitige Unterordnung und Hingabe. So sollen wir leben. Und darum ist diese Botschaft groß, nämlich, dass in Jesus Christus Vergebung ist. Und so wollen wir in der Apostelgeschichte diese ersten Zeugnisse in Erinnerung rufen. Kapitel 2, Vers 36. Wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat sagt, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Eigentlich hat das Petrus dem Volk Israel gesagt, am Pfingsttag, so muss ich sagen. Aber in ihm ist Vergebung der Sünden. Und das ist wirklich eine frohe Botschaft. Und so ist jetzt auch der Aufruf in Kapitel 5, Vers 30 in der Apostelgeschichte ähnlichen Inhaltes. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren, um ihnen Vergebung zu gewähren. Aber es ist beides notwendig, Buße, Umkehr und Vergebung. Und das ist schön. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Nicht die schreien nach einer Geistestaufe, nach einer Geisterfüllung, sondern die ihm gehorchen, denen gibt er den Geist. Und das ist dieses Trostvolle und Wunderbare. Aber wie gesagt, ihr hört das auch im Haus des Cornelius, die darüber eben Gott gepriesen haben, in Kapitel 13, Vers 28, 30. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diese Vergebung der Sünden verkündet wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet. Das ist jetzt das Überraschende. Was also bisher im Tempel durch kein Opfer gelöst werden konnte. Nämlich, dass durch diesen jeder gerechtfertigt wird, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt wird, nämlich dieser Unglaube. In Jesus ist Vergebung eine Vergebung, die nie im Alten Testament so erlebt worden ist. Das ist die große Botschaft. Und so sollen wir, und das wollte ich jetzt sagen, wie Paulus im Kapitel 14 der Apostelgeschichte die Gemeinde, die er wieder besucht, ermahnt in Vers 21, nachdem er in diese Städte das Evangelium verkündigt und eine große Zahl Jünger gewonnen hatte, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Dieses unbeirrt im Glauben bleiben heißt, ich bin bereit, auch durch viele Bedrängnisse hindurchzugehen bis hin zum Reich Gottes. Und das ist jetzt dieser große Glaube, nämlich der im ein Glaube an das Evangelium ist. Wie gesagt, es ist nicht ein Glaube, irgendein Glaube an Gott, sondern an die Botschaft Gottes. Und so sagt der Römerbrief, Kapitel 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist das Evangelium, die herrliche Botschaft. Und er gibt euch nämlich diese Kraft des Evangeliums, und das ist das Wohltuende. Und so hören wir in Kapitel 6, Vers 11 dann, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch dafür, vertraut, dass das wirklich ist, in dieser Hingabe dem Herrn hingegeben. Das ist jetzt nicht wieder so gemeint, ich rede mir das ein, bis ich es glaube. Das wäre Placebo. Das ist Selbstsuggestion. Das ist gar nichts. Aber ist mir klar, ich bin gestorben dem alten Menschen nach. Ich bin gestorben für diesen Dienst der Sünde. Sondern ich will leben für Gott. Und dadurch werde ich auch leben. Und so sollen wir eben wieder im Glauben feststehen, wie der erste Korintherbrief in Kapitel 16 eben uns ans Herz legt, ab Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Solche Sätze sind immer eine Zusammenfassung. Das genügt, wenn man das merkt. Wachen, also nicht schläflich sein als Christ. Das zweite, steht fest im Glauben, und seid mannhaft, das heißt, seid keine Weichlinge, keine Jammerer vor Gott. Seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Dann bist du immer in der rechten Weise. Und so ist dieser Glaube, dieser gewaltige Glaube der Auferstehung. Der Glaube, es ist ein Sieg errungen, der niemand mehr anfechten kann. Und das haben wir wunderbar im Römer Kapitel 8, Vers 31 zusammengefasst. Wenn nämlich der Satan wieder kommen will, uns anzuklagen, da steht dann, was sollen wir nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Was brauchen wir dann noch befürchten, wer gegen uns ist? Die können alle gegen uns sein. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Traue ich Gott zu, dass er mir alles schenkt, was ich brauche, in meinen Nöten? Das sollen wir. Er schenkt uns im Sohn alles. Und daher brauche ich nicht irgendwelche besondere Gaben haben von irgendwoher, sondern der Geber ist immer der Sohn. Der Sohn ist der Geber auch des Heiligen Geistes. Und es gibt kein Anrufen des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist hat keine Selbstständigkeit im Sinn einer Handlung, sondern er ist immer untergeordnet, weil er ein Gesendeter ist. Der Geist ist immer gesendet vom Vater und vom Sohn. Und darum ist es gefährlich, wenn wir immer den Geist nur suchen und im Mittelpunkt sehen. Sondern der Geist weist auf Jesus hin. Und wenn wir nicht auf Jesus hören, haben wir nicht den richtigen Geist. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wenn Gott uns gerechtfertigt hat, kann uns niemand mehr verdammen. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der für uns eintritt. Ich weiß, Jesus Christus tritt für uns ein. Was soll dann das sein, dass wer gegen uns ist? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Nicht immer wieder die Angst, ja, habe ich doch noch die Liebe des Christus. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Kummer oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Ja, wenn wir so in solchen Schwierigkeiten drinnen sind, ist das Erste, ja, bin ich noch von Gott geliebt? Ist er mir noch nahe? Oder hat er mich verlassen? Das ist die typische Haltung. Wer kann scheiden? Und da haben wir die Antwort in Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, also auch keine dämonischen Machen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, wie in Jesus Christus sie offenbar ist. Wisst ihr, es ist nicht eine Liebe Gottes, die wir vielleicht uns in unserer Fantasie zusammengestellt haben, dieses Gott hat mich lieb, nicht? Gott hat dich lieb. Ja, das kann oft eine oberflächliche Sache. Es ist die Liebe Jesu, die ihm das Leben gekostet hat, die ihm alles gekostet hat. Diese Liebe ist da und diese Liebe verliere ich nicht. Von der kann mich niemand scheiden. Ich darf dieser Liebe Jesu Christi begegnen. Und darum bleiben wir voll Vertrauen. Und darum leben wir aus dem Glauben und stehen wir fest im Glauben. Amen. Amen.